Gut, bevor ich mit dem Thema weitermache, mal noch was Aktuelles. Ich hatte ja letztens erwähnt von diesem Charlie Kirk, der erschossen wurde, und er hatte eine Aussage getroffen, dass diese Kraft des Islam und dieser woke linksradikalen Szene sich verbindet und in Amerika und der westlichen Welt immer mehr Raum gewinnt. So, dann hatte ich letztens erwähnt, dass genau das John Molinde vor 26 Jahren prophezeit hat. Und dass wir diese Prophetie und die andere Prophetie von Paul Kane, da das ähnlich prophezeit hat, und zwar vor knapp 40 Jahren, genau dasselbe, dass wir das auf unserer Webseite haben. Wer hat das nachgelesen? Wenn ich sowas höre, ich lese es immer nach, weil ich will das wissen. Ja, dabei mich das interessiert. Also nachgelesen hat es niemand, habe ich mir gedacht. Darum habe ich das ausgedruckt. Und ich werde euch das jetzt mal vorlesen. Weil es betrifft unsere Situation und es betrifft unser Land. Und was damals vor 26 Jahren durch John Molinde vorhergesagt wurde, erleben wir zurzeit. Und ich freue mich auch sehr, dass er jetzt wieder einen Auftrag hat, nach Deutschland zu kommen. Und wir werden nächste Woche zu viert nach Berlin fahren, Donnerstag, Freitag. Und die anderen können nicht. Und der Alex ist noch mit dabei von Brünnlos und auch die Schwariner, Sven Irina sind mit dabei. Ist dann Samstag auf Pastorenleitertreff mit John Molinde. Und ich finde es sehr gut, dass der Herr ihn wieder mit einer apostolisch-prophetischen Botschaft jetzt in diese Zeit nach Deutschland sendet. Und es waren damals richtig gute Zeiten, wo er da war vor über 20 Jahren. Der Simone war ja mit Wojtas dann unten gewesen, knapp 3 Wochen in Uganda. Der hat 17 Tage pure Erweckung erlebt. Amen. Und wir hatten damals, ein halbes Jahr, waren 3 Fürbitterinnen, ne, 2 waren im GCL und die haben wir mal ein Wochenende ausgeliehen nach Juba. Die waren ein Wochenende bei uns und ich muss sagen, diese Uganda, die haben eine Salbung zum Gebet. Ja, das geht früh um 5 Uhr los, wird erstmal 2 Stunden gebetet in Sprachen und die haben echt eine Gebetssalbung und eine echte Gabe, wo wir noch sehr viel lernen dürfen. Und ich bin dankbar, dass wir nächste Woche diese Konferenz haben. Wir werden dann am Sonntag davon berichten, was wir dort gehört und erlebt haben. Aber ich finde es gut. Aber jetzt nochmal zurück auf die Prophetie. Damals kam John Molinde mit einem prophetischen Wort aus Jesaja 60, 1 und 2. Das haben wir über längeren Zeitraum proklamiert, immer wieder im Gebetsabend und auch persönlichen Gebet. Die Jutta hat mir das in Bildform und Schriftform geschenkt. Hängt bei uns zu Hause. Du hast das schön gemalt. Und ich werde diesen Vers nochmal vorlesen. Und die Prophetie ist sehr kurz, aber aussagekräftig. Und hier steht aus 1999, Jesaja 60, 1 und 2, kennt ihr die Stelle, mache dich auf und werde Licht, Gemeinde Jesu. Sind wir auch bei unserem Thema. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich, in Klammern Europa, und Dunkelheit die Völker, in Klammern Deutschland. Aber über dir, Gemeinde Jesu, geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Diesen Vers hat er damals bekommen. Und jetzt die kurze Prophetie. In Deutschland wird eine extreme Finsternis aufkommen. Wie gesagt, hat er vor 26 Jahren prophezeit, die mit ihrem Terror die Enden der Erde schrecken wird. Die Finsternis wird durch die Macht des Islam und des Kommunismus gespeist werden, die sich verbünden werden. Es wird eine neue Form und einen neuen Namen haben. Es wird unglaublich böse sein, weil es der Plan Satans für Europa ist. Es wird sich auf alle Nationen der Welt in einer schrecklichen Art und Weise auswirken. Die Gemeinde in Europa muss aufwachen und sich auf diese Endzeitereignisse vorbereiten. Die Situation ist ernster, als die Gemeinde in Europa es versteht. Europa wird der Schauplatz des Planes Satans sein. Herrscher in Europa werden sich verbinden, um Satans Plan, schlimmer als der Zweite Weltkrieg, der nur eine Generalprobe war, auszuführen. Soweit dazu. Also diese Warnung, wachsam zu sein und sich darauf vorzubereiten, dass die Pläne des Satans dann in Europa geschehen werden und letztendlich den Antichristen hervorbringen. Und wir leben ja mitten dieser Dinge. Damals, 1999, konnte ich mir das nicht persönlich nicht vorstellen, dass der Kommunismus wieder aufsteht in diesem Art und Weise, wie es jetzt der Fall ist, und dass sich das mit dem Islam verbündet. War für mich damals nicht so logisch. Aber mittlerweile erleben wir diese Sachen, spätestens seit 2015. Und wir wissen, dass hinter Kommunismus und hinter Islam, hinter diesen rechts- oder beziehungsweise linksradikalen Bewegungen derselbe Vater steht, nämlich Satan selbst. Und er verbündet diese Mächte, zwei der antichristlichsten Kräfte, die weltweit wirken, die die meisten Christen auf dem Gewissen haben, außer dem Vatikan. So, soweit dazu. Aber Gott hat eine gute Botschaft, denn dieser Vers, Kapitel 60, Vers 2 geht dann weiter, dass die Finsternis Europa bedeckt, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und das ist dieser ermutigende, das andere sieht die Welt. Das andere sehen nicht nur Christen, das sehen auch wache Bürger in unserem Land und Europa, die sehen, wo das ganze Schiff hinfährt. Ja, aber das ist jetzt keine Neuigkeit mehr. Aber für uns ist eine Botschaft enthalten, die uns ermutigt. Wenn wir diese Dinge anfangen zu erkennen, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, hat Gott John Melinde damals noch einen Satz gesagt. Und da sagt der Herr im prophetischen Wort, inmitten dieser Finsternis, in der wir leben, die zunimmt, wird Gott eine Reformationserweckung aus Deutschland hervorkommen lassen, die größer als Satans Plan ist. Amen. Das heißt, die Finsternis wird immer stärker. Das sollte uns nicht überraschen und du kannst es auch nicht wegbeten. Aber worauf wir uns vorbereiten sollen, dass Gott dann von oben her sein Licht durch diese Finsternis durchbrechen lässt und uns auf dieser Erde mit seinem Licht, seiner Herrlichkeit erfüllt und dass von Deutschland nochmal was ausgeht, was die Nation nicht mit Terror erfüllt, sondern mit Segen. Amen. Lasst uns darauf vorbereitet sein. Denn der Herr nutzt nur den heiligen Überrest, auf den er seinen Segen ausgießt. Und wie gesagt, ihr könnt es gern nochmal durchlesen. Wer kein Internet hat, ich lasse es auch da. Und im Jahr 1988 hatte Paul Kane dasselbe, hat auch gesehen, dass die Mauer fällt. Es war 1988, ein Jahr vor dem Mauerfall. Dann sieht er, dass die Offenheit in eine gewisse Zeit dauert, dann der Kommunismus wird erstarkt, sich mit dem Islam verbindet. Genau dasselbe hat dieser Bruder vor 37 Jahren gesehen, 36 Jahren. So. Und das verbindet sich mit dem Geist des Islam unter einem neuen Namen. Und dasselbe prophezeit John Melinde dort 11 Jahre später. Also es ist vom Herrn. Und Paul Kane hat auch gesagt, es wird eine gewaltige Zeit von Schrecken sein in Europa und das ist Satans Plan für Europa. Aber dann hat er gesehen, dass Gottes Plan mächtiger ist als wie der Plan des Teufels, dass Gottes Herrlichkeit auf die vorbereitete Gemeinde fällt und es löst die letzte Erweckungsreformation aus, die sich von Europa auf die ganze Welt ausbreiten wird. Also darauf müssen wir uns vorbereiten. Amen. Die Pläne Satans sind da, aber Gott hat immer noch einen stärkeren Plan. Und John Melinde hatte dieses Schriftwort, was genau das bestätigt. Lasst uns das im Glauben weiter bestätigen und proklamieren, aber lasst uns darauf vorbereiten. Habt keine Angst vor dem, was geschieht, sondern lasst uns darauf vorbereitet sein, dass Gottes Herrlichkeit plötzlich kommt und uns komplett verändern wird. Amen. Dass diese Dinge schon anfangen zu geschehen durch die EU und durch England, das hat der Konrad, hat mir jetzt diese Woche was rüber, gut, wenn man aufmerksame Brüder hat, hat mir jetzt mal was rüber geschickt. Und zwar war das von einem Mann Gottes aus Deutschland, ein guter Mann. Und er hat das erwähnt, dass es gibt die weltweit bekannteste Bibel-App. Die wird von Millionen von Christen gebraucht. Ihr braucht das sicher nicht, BibleGateway.com, das ist in Englisch. Millionen von Christen weltweit haben Zugriff auf diese Bibel-App, da kann man damit arbeiten und so weiter. Und diese Bibel-App, die weltweit bekannteste, wurde in der EU und England abgeschalten. Aus unerklärlichen Gründen hat kein deutscher, kein europäischer und englischer Christ mehr einen Zugriff durch das Internet auf diese Bibel-App, BibleGateway.com. Was hat schon Melinda prophezeit? Herrscher in Europa werden sich verbinden, um Satans Plan durchzusetzen. Und was nimmt der Teufel als erstes weg? Das Wort Gottes. Drum, meine Ermutigung bleibt immer wieder, nimm das, kann dir niemand nehmen. Und wenn dir das jemand nehmen will, dann lerne so viele Bibelstellen auswendig, wie es geht. Wenn du dann irgendwo in einer Situation bist, wo sie dir auch das geschriebene Wort entfernen, wie in Nordkorea oder China und so weiter, dann muss das Wort Gottes hier drinnen wohnen. Amen. Aber du merkst dort eine Bewegung, die dahinter steht, die im Hintergrund schon lange arbeitet in dieser Richtung. Andere Seiten werden nicht gesperrt. Pornografische Seiten, Hetzseiten, USW, du kannst es fortsetzen, die werden nicht gesperrt. Aber BibleGateway.com, eine Bibel-App, wurde gesperrt. Soweit dazu, zu dem, was sich so bewegt. Wir müssen, die Bibelstelle sagt, seid wachsam und bereitet euch darauf vor. Und jetzt lasst uns nochmal darauf zurückkommen, auf das Thema, werden es langsam warm, in dieses Thema wieder reinzukommen. Jesus das Haupt, wir sind die Gemeinde und unsere Verantwortung im Leib. Das bedeutet, dass wir erstmal selber Licht sind und dass wir selber wachsam sind. Und Unglauben verursacht immer im Herzen und Gedanken eines Christen Finsternis. Und wo ich das über das Thema wieder neu nachgesonnen habe, weil ich mich bald darauf vorbereite, auf nächstes Wochenende mit John Malin, das hat mich wieder neu ergriffen, dieses Thema, habe ich mich zurückerinnert gefühlt. In 1985 dann, so bis zur Wende. Wir hatten damals die Prophetie von David Wilkerson von 1974, hatten mir Maschinen geschrieben, aus der BRD irgendwo rüberbekommen. Es wurde dann verteilt. Wir haben das gelesen. Man konnte es nicht mal mehr kopieren. Gab es ja damals alles nicht. Und wir haben das wurde total zerfetzt, das Ding, weil es überall durch die Hände gegangen ist. Es war irgendwie noch eine interessante Zeit. Die jungen Leute denken, das ist Steinzeit, aber es war eine gute Zeit, irgendwie von der Hinsicht her. Wir waren nicht so für den Medien, sag ich mal, total angegriffen. Damals war Pornografie verboten, gab es nicht. Wir sind da viel sauberer aufgewachsen und auch die ganze Homosexualität, Gender und so weiter, Gender gab es ja gar nicht, Lesbengeschichte war unter Strafverfolgung. Ob es nur richtig war oder falsch, aber auf jeden Fall sind wir dort viel sauberer aufgewachsen. In dieser Hinsicht. So, und diese Prophetie von David Wilkerson haben wir gelesen und da stand drin, dass Gott diese Berliner Mauer zerstören wird und dass er Deutschland wieder eins macht. Ich habe das gelesen, ich habe gesagt, never. Es wird niemals geschehen. Du warst so unter dem Druck dieses Systems, so unter diesem System von Staatssicherheit, du konntest nicht deine Meinung klar äußern und du warst so unter diesem kommunistischen Propagandasystem, dass du gedacht hast, niemals wird diese Mauer brechen. Die Russen werden schon dafür sorgen, dass das nicht passiert, wie sie es damals in Prag gemacht haben. Und was hat Gott gemacht? 40 Jahre waren vorüber. Und Gott hat von Ostdeutschland, von Leipzig aus, eine friedliche Revolution geschenkt. Und es ging ohne Blutbad aus. Und der Kommunismus wurde abgelöst. Gottes Pläne sind größer als wie die Pläne des Teufels. Amen. Damals hat mich das etwas gelehrt, dass wenn auch der Feind Dinge aufbaut und eine Gesellschaft versklavt und beherrscht und manipuliert, Gott ist tot. Gott ist lange nicht tot. Gott zeigt diesen Führern, dass er lebt und dass ihre Zeit bloß begrenzt ist. Amen. Und ich habe damals Buße getan über meine Haltung, dass ich der Prophetie, die Gott geschenkt hat, nicht geglaubt habe. Und jetzt finde ich mich in einer ähnlichen Situation wieder. Und wenn ich euch das sage, prüft mal eure Herzen. Diese Dinge nicht bloß durchrauschen lassen, sondern prüft mal dein Herz. Wenn du das hörst, wie geht es dir? Du siehst die Dinge, wie sie zunehmen. Aber empfängst du auch das Reden Gottes, dass Gott einen Plan hat für unser Land und dass er dich und mich nochmal gebrauchen, dass er seine Gemeinde nochmal gebrauchen wird, und zwar von oben her. Gott hat von oben her eine Veränderung geschenkt nach Deutschland, die Wende und die Einheit. Und genauso wird er, wenn kein Mensch das für möglich hält, auch wenn kaum noch ein Christ in Deutschland das für möglich hält, dass hier nochmal eine Veränderung kommt, dann greift Gott ein. Und er reißt von oben her diese Decke der Finsternis auf und gießt seinen Geist aus auf die, die im Glauben vorbereitet sind. Amen. Ihr Lieben, es geht um Glauben, weil Unglauben verursacht Finsternis. Und wenn dieser Unglauben in einer Gemeinde stark da ist, ist Finsternis da und Gott kann nicht wirken. In Nazareth war Jesus bekannt. Und sie haben gesagt, was will dieser Sohn des Zimmermanns? Den kennen wir doch von Kind auf. Wir kennen seine Schwester und sein Elternhaus. Der hat uns ein paar Möbel gezimmert hier und ein paar Häuser gebaut. Was will der schon? Und Jesus konnte wenig Wunder wirken in Nazareth aufgrund des Unglaubens. In der nächsten Stadt Zeichen und Wunder, in Nazareth nicht. Und das ist das Problem bei uns Christen. Wir hören Gottes Wort, aber wir glauben ihm nicht. Und deswegen müssen wir Licht werden, wie der Vers es beschreibt. Und das bedeutet Glauben. Was haben wir denn zu verlieren? Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben nur zu gewinnen, wenn wir Gott und seinem Wort glauben. Amen. Räum alle Zweifel raus und bereite dich vor, wenn die Finsternis zunimmt, Gott kommt. Amen. Und er wird plötzlich kommen. Mit einem Augenblick wird das geschehen. Wenn du das damals verfolgt hast, wie die Politiker von der DDR, wie die da vor den Mikros rumgemacht haben und dann plötzlich war die Wende durch. Gott hat es gesteuert. Die haben die Panzer schon bereit gehabt. Die haben die Internierungslager in Augustusburg. Da war ich auf jeden Fall mit dabei. War schon ein Bett für mich vorgesehen. So, oder für uns. So, das war alles bereitet. Aber Gott hat gesagt, nein, ich komme. So, und genauso wird Gott in unser Land kommen. Amen. Gott hat Deutschland nicht vergessen. Wir stehen auf der Liste der geistigen, des geistigen Wachstums. Weltweit steht Deutschland ganz unten mit, fast an letzter Stelle. Aber Gott wird das, wo niemand das für möglich hält, wird er umdrehen und dich gebrauchen. Amen. Lasst uns alles andere mal zurückstellen und lasst uns auf das vorbereiten, was Gott mit dir tun will. Dafür lebst du jetzt in dieser Zeit. Dafür hat Gott dich in diese Zeit geboren. Amen. Okay. Jetzt lassen wir uns mit dem Thema weitermachen. Und zwar Leib Jesu und so weiter. Und wir haben eine Verantwortung im Leib. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, über die Bibelstellen. Sind dann im Hauskreis, haben wir das so durchgearbeitet. Letzte Woche war am Freitag mit bei Weigel, das war sehr gut. Was mir in den Hauskreisen jetzt immer besser gefällt, ist die Anbetung. Die hat eine Qualität angenommen. Beim André, wo wir da waren, dann haben wir noch Sprachenlieder, Auslegung praktiziert, diese Aufbauung, diese Dinge in Häusern. Und jetzt wieder bei Weigel da am Freitag, das war so eine starke Anbetung und das war richtig gut. Und das ist etwas, was Licht bringt, etwas, was die Gläubigen aufbaut. Dort ist der Punkt, wo Gott dem Menschen begegnet. Und ich finde es so stark, dass das in den Häusern sich so diese selbe Salbung da ist wie in den öffentlichen Plätzen. Deswegen in den öffentlichen Plätzen hier und in den Häusern ist das, wo Gott die Betonung drauf legt immer mehr, was wir so stark auf dem Herzen haben. Deswegen arbeiten wir mit diesem Thema. Und ich sage es mal ganz vorsichtig, ohne Angst zu erzeugen. Bereitet euch darauf vor, auf die Treffen in den Häusern. Mehr sage ich nicht dazu. Nutzt die Zeit, nutzt jedes Treffen in den Häusern. Erstmal, um aufgebaut zu werden, um Auferbauung zu erhalten. Wir müssen uns langsam daran gewöhnen. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Das ist das, was der Heilige Geist spricht. Und mehr gebe ich nicht rein. Bereitet euch darauf vor. Das bedeutet, selbst Licht zu sein, hier aufgebaut in die Versammlung zu kommen. Hast du dich heute Morgen aufgebaut durch das Wort Gottes und Gebet? Es geht nicht um die Zeit, es geht um die Auferbauung. Dann kommst du auferbaut hierher. Jeder Christ soll früh am Morgen als erstes sich aufbauen im Wort Gottes und Gebet. Und nicht nur in die Versammlung dann aufgebaut kommen, sondern in seinen Alltag. Licht wird von Licht erleuchtet und empfängt Leben. Amen. Das brauchen wir jeden Morgen. Dann hatten wir diese Stellen, dass wir einander nicht uns selbst, also dass wir nicht uns selbst gefallen aus dem Römerbrief, sondern unserem Nächsten zur Erbauung und zum Guten. Das heißt, du bist hier und du kommst auch in die Häuser mit einem Ziel, dass du deinem Bruder und deiner Schwester zur Erbauung dienst und zum Guten. Amen. Das ist der Plan Gottes des Vaters für Gemeinde. Du kannst jetzt ruhig mal zu deinem Nachbar links und rechts, kannst dich wenden und kannst mal sagen, ich bin heute hier zu deiner Erbauung und zu deinem Besten. Okay. Es geht heute noch weiter. Er wird langsam warm. Das wird dann noch etwas praktischer. Weil das Wort Gottes ist nicht nur hören, vergessen und wieder neu hören, sondern hören und tun. Und dann kommt Frucht. Ich greife jetzt nicht nochmal zurück auf den letzten Gottesdienst, den vorletzten, wo wir diese Verantwortung, Teil des Leibes zu sein, ausführlich besprochen haben. Letzte Woche vom SIG habe ich nachgehört, das war sehr gut. War nochmal richtig im Fluss dessen, was wir zurzeit bewegen, diese Gedankenveränderung, das brauchen wir tatsächlich beständig. Eine Veränderung unseres Denkens durch das Wort. Amen. So, jetzt steigen wir wieder ein mit unserer Thematik und das Thema heute Verantwortung, unsere Verantwortung im Leib Jesu, Teil 2. Das erste war, dass wir Teil des Leibes sind, dass wir selbst Licht sind und dass wir bereit sind, dem Nächsten zu dienen. So, aber heute geht die Auferbauung nicht nur, dass wir Licht sind und Teil der Gemeinde sind, des Leibes, sondern Gott hat uns ja die wunderbare Fähigkeit gegeben, erstens eines freien Willens und zweitens, dass wir sprechen. Wir sind ja das Ebenbild Gottes geschaffen. Und in der Regel spricht nur der Mensch. Bei Biljam hat man Esel gesprochen, das war eher die Ausnahme. So. Und Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, zu sprechen. Und unsere Worte haben eine Auswirkung. Alles, was du sprichst, ist in der geistigen Welt vorhanden, kann jederzeit von der geistigen Welt abgerufen werden, von Gott und von Dämonen. Und sie verwenden das zu deinem Besten oder zu deinem Schaden, je nachdem, was du sprichst. Deswegen sagt Sprüche 18, Tod und Leben stehen in der Gewalt deiner Zunge, wohl dem Menschen, der seine Frucht ist. Das heißt, unsere Worte haben Kraft und sie bestimmen die Richtung unseres Lebens. So, und die Auferbauung, zu der wir gesetzt wurden, durch jeden Einzelnen, Auferbauung durch Liebe im Leib, heißt Auferbauung durch Worte. Und das ist das Thema von heute. Und wir beginnen dabei, wenn es um Worte geht, beginnen wir mal bei Epheser 4, Vers 29 und 30. Also das Thema ist Auferbauung durch gesprochene Worte. Epheser 4, 29 plus 30. Und dort schreibt uns Paulus, kein faules oder schlechtes Wort komme aus eurem Mund, sondern nur das, was gut ist zur Erbauung, haben wir das Thema, wo es nötig ist, damit es den Hörenden Gnade gibt. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Das heißt, wenn es um Auferbauung durch Worte geht, müssen wir erstmal prüfen, was lassen wir aus unserem Mund heraus. Und Worte werden in unserem Herzen, in unseren Gedanken geformt. Und das sprechen wir aus. Und Paulus sagt, lasst kein faules oder schlechtes Wort aus eurem Mund hervorgehen, sondern prüfe, was du sagst. Weil deine Worte haben Auswirkungen. Und unsere Auswirkung als Kinder des Lichts, unsere Worte sollen Auswirkungen haben, wie es hier steht, der Gnade und der Erbauung. Amen. Und dann steht im nächsten Vers, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, auf den Tag der Erlösung. Das heißt, es gibt einen engen Zusammenhang, den wir heute vertiefen werden, zwischen dem Heiligen Geist und deinem Reden. Und hier in diesen zwei Versen sagt Paulus, dass wir unter anderem den Heiligen Geist stark betrüben durch das faule Reden oder schlechtes Reden oder Reden, was keine Gnade hervorbringt bei dem Hörenden. Damit betrüben wir den Heiligen Geist. Warum? Weil der Heilige Geist ja seit unserer Wiedergeburt in uns lebt. Du hast ihn in dir drin. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in dir. Er sieht alles mit, was du siehst. Er hört alles mit, was du hörst. Und er hört aber auch alles, was du sprichst. Er erkennt schon deine Gedanken, weil er in deinem Herzen wohnt. Und der Heilige Geist ist als dein Helfer gegeben, als dein Parakletos. Im Griechischen, als dein Beistand, dein Helfer, dein Fürsprecher, dein Anwalt, als einer, der beständig zu deiner Hilfe vom Himmel abgesandt wurde, von derselben Qualität wie Jesus Christus. Das heißt, du hast eine Person, einen Helfer in dir. Und er ist immer mit dir zusammen. Er ist näher zusammen wie dein Ehepartner. Und wenn du Single bist oder deine Ehepartnerin verstorben ist oder dein Ehepartner, du bist nicht allein, weil der Heilige Geist ist immer in dir. Amen. So, und der Heilige Geist kriegt alles mit, was du sprichst. Und du kannst ihn ermutigen, weil eine Person kann man ermutigen, sie kann man aufbauen oder sie kann man betrüben. Amen. Und so müssen wir unser Leben sehen. Der Heilige Geist geht da nicht von dir, es sei denn, du sagst dich los von ihm. Dann geht er und dann hast du deine ewige Errettung verloren, unwiderrufbar. Weil die Sünde gegen den Heiligen Geist kann nicht vergeben werden. So, aber das ist nicht unser Thema. Wir wollen ja alle mit dem Heiligen Geist gehen. Deswegen, das Wort Gottes erinnert uns daran, dass wir den Heiligen Geist in uns haben. Und Jesus sagt, er wird nie von uns gehen. Er wird in uns bleiben bis in alle Ewigkeit. Amen. So, und jetzt sagt Paulus hier, wir können den Heiligen Geist betrüben durch schlechtes, faules Gerede. Das heißt, jedes Mal, wenn du faule Reden aus dir rauslässt, schlechte Reden, die keine Gnade bringen, weder für dein Umfeld noch für dich selbst, du kannst auch über dich selbst Flüche aussprechen. Und damit betrübst du den Heiligen Geist, weil du dadurch Dämonen anziehst. Deswegen Gedankenerneuerung von letzter Woche passt gut rein. So, aber jetzt auf das Thema bezogen. Und dieses Wort, betrübt nicht den Heiligen Geist, ist im deutschen Bibelübersetzung viel zu schwach übersetzt. Wisst ihr, was das Wort betrüben bedeutet? Im Urtext wird dieses Bild oder dieses Wort betrüben verwendet, wenn ein verheiratetes Ehepaar zusammenlebt und einer davon, entweder Mann oder Frau, Ehebruch begeht. Was Ehebruch ist, weißt du. Das heißt, wenn einer Ehebruch begeht, dann ist der andere Partner betrübt, enttäuscht und zutiefst verletzt. Und das ist das Wort, was hier steht. Das wird im Griechischen für ein Ehepaar bezeichnet, wenn einer davon Ehebruch begeht. Das heißt, du kannst den Heiligen Geist so betrüben, so verletzen, als wie ein Ehepartner, wenn du verheiratet bist, denn dein Partner oder Partnerin begeht Ehebruch. Das ist dasselbe, weil er so eng mit dir zusammen ist, von Gott her gesetzt wurde. Und wenn du die Propheten liest, verstehst du das viel besser. Jesaja, Jeremia. Gott war betrübt, zutiefst betrübt vom Volk Israel, weil sie Götzendienst begangen. Sie haben sich an alle Götzen gehangen, die es ringsherum gab. Das ist Betrüben des Heiligen Geistes. Steht auch im Alten Testament. Sie wandten sich gegen meinen Geist. Und genauso kannst du den Heiligen Geist betrüben durch Worte und durch deine inneren Haltung. Nämlich, er schaut auf dein Herz, ob du Gott liebst über alles und deinen Nächsten oder ob du dich selbst liebst und die Welt und deine Götzen. Deswegen sagt Johannes in seinem Brief, Kinder, spricht er an, ihr Kinder des Lichts, flieht dem Götzendienst. Schafft alles aus euren Herzen, warum Lobpreis heute im Punkt, wo wir dem Herrn unser Herzen geben und dass jeder Götzendienst aus uns herausgenommen wird. Götzendienst ist alles, was wir mehr lieben wie Gott. Weil Gott hat gesagt, oder sein Gebot, du sollst ihn lieben von ganzem Herzen, ganzer Kraft, allem Verstand, mit allem, was du bist. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und danach kommen die persönlichen Sachen. So, das heißt, wir betrüben dadurch den Heiligen Geist. Drum diese Bibelstelle vom letzten Mal, wenn wir Kompromisse mit der Welt eingehen. Und Johannes schreibt dort, wenn du die Liebe zur Welt hast, geht die Liebe des Vaters aus deinem Herzen. Wer die Welt liebt, in dem ist nicht die Liebe Gottes des Vaters. Dann ist dasselbe, wie wenn du eine Ehe gebrochen hättest, wenn du die Welt liebst. Und Jakobus 4,4 sagt das auch nochmal deutlich, ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wenn ihr Freunde der Welt sein wollt, seid ihr Feinde Gottes. Also wir müssen uns entscheiden, wenn wir dienen wollen. Und somit ermutigen wir und segnen den Heiligen Geist oder wir betrüben ihn. So, aber jetzt auf unsere Worte bezogen ist das ähnlich. Achte auf deine Worte, was du sprichst. Bei den Psalmen steht geschrieben, ich verwende das manchmal für mich selber, wo David, wir sind ja alle irgendwo auf dem Weg. Und David hat auch gebetet, Herr, stell einen Wächter an meine Lippen, dass meine Zunge keinen Trug redet. Und lass das Reden und Denken meines Herzens dir wohlgefällig sein, Herr, mein Gott und mein Erlöser. Das bete ich oft. Das ist ein Gebet, wo du Gott bittest, dir zu helfen und dir seine Gnade zu schenken. Amen. Damit Worte der Gnade aus dir rauskommen. Oder aus mir jetzt in dem Sinne. So, das heißt, wenn wir davon sprechen, in der Gemeinde, auf die Gemeinde jetzt bezogen, Auferbauung durch Worte, dann geht es darum, dass wir Worte des Lebens sprechen und keine niederziehen Worte, keine faulen Worte. Und wo kommen diese Worte des Lebens her? Nur vom Heiligen Geist. Amen. Ich betone, Worte des Lebens haben wir als Menschen nicht in uns selbst. Worte des Lebens kommen nur vom Heiligen Geist. Deswegen steht hier, ich drehe es mal rum, wir ermuntern den Heiligen Geist, wenn wir Worte von ihm empfangen, die wir dann anderen weitergeben. Amen. Und darum geht es hier, wenn es darum geht, in der Gemeinde sich gegenseitig aufzuerbauen, brauchen wir eine enge Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, weil er hat Worte des Lebens, die wir empfangen, immer für uns selbst, Verbindung zum Haupt, aber dann auch für den Nächsten, und dass wir seine Worte dem Nächsten weitergeben. Amen. Und das Ganze nennt sich Weissagen oder Prophezeien. Lasst uns jetzt mal in die Praxis reingehen im 1. Korintherbrief. 1. Korinther 14 ist das Kapitel im Neuen Testament, was am meisten über Erbauung oder Auferbauung spricht. Und da sind wir ja dran am Thema. Wir sind gesetzt dem Nächsten zur Erbauung in der Gemeinde. Und dieses Kapitel 14 spricht viermal von Erbauung. Und zwar Erbauung, nicht von der Leiterschaft zur Gemeinde, sondern von jedem Einzelnen in der Gemeinde zu seinem Bruder und zu seiner Schwester. Weil ihr habt ja vorher bekannt, ich bin gesetzt zu deinem Guten und zu deiner Erbauung. Amen. Jeder zur Erbauung. Und das, fangen wir mal an, 1. Korinther 14,1, strebt jeder nach der Liebe, Agabe, Liebe, doch bemüht euch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten, dass ihr weissagt. Das heißt, das Streben nach der Liebe und das eifrige Bemühen um die Geistesgaben gehören in einer Einheit zusammen. Weil heutzutage ist das so, ich kann das schon gar nicht mehr erhören. Ich habe das jetzt in der Seelsorge, weil Leute da von anderen Gemeinden hier, und dann geht es um die Charismatiker und das, da wird dann alles Mögliche zugedichtet. Ich höre da gar nicht mehr zu. Weil das ist dieses Schubladendenken. Jeder Christ im Neuen Testament war nach der heutigen Sicht ein Charismatiker. Charismatik bedeutet Gnadengabe. Charis ist Charis, oder es ist griechisch, bedeutet Gnade. Und Matik, und ist dann die Gabe dazu. Ich frage mich, was die anderen Christen in unserem Land jetzt mal, die sagen, ich bin ein Nicht-Charismatiker. Es gibt Webseiten und so weiter und so fort. Das ganze Hickhack ist alles Fleisch. Ich beschäftige mich gedanklich mit solchem Müll nicht mehr. Ich habe keine Zeit für solche Diskussionen. Wie wollen denn die zurechtkommen? Weil ich brauche die Gnadengabe Gottes. Ich kann ohne seine Gabe der Gnade niemandem dienen. Wenn Gott mir nicht die Gabe gegeben hat zu lernen, von der ersten Predigt an, 2005, kam die Gabe des Lernens. Und der Herr, ich muss dranbleiben, bin abhängig, dass er mich nicht verlässt. Also es ist seine Gabe, sonst hätte ich euch heute nichts zu sagen. So, und wenn ich diese, wäre immer abhängiger vom Heiligen Geist. Ohne Gnadengaben hast du nichts zu geben in der Gemeinde. Weil die Gnadengaben kommen vom Heiligen Geist. Und warum hat der Heilige Geist oder Gott, der Vater, diese Gnadengaben gegeben? Damit jeder im Leib befähigt ist, einander zu dienen. Wie wollten wir uns sonst einander dienen? Seelisch. Das Fleisch ist zu nichts Nütze, sagt Jesus. Der Geist ist, der lebendig macht. Die Seele zu nichts. Und wir haben so viele Gemeinden, die sich seelisch beduseln. Von der Kanzel und untereinander. Und solche Gemeinden sind nicht vorbereitet für das, was kommt. Nur das, was aus dem Geist kommt, überwindet diese Welt. Amen. So brauchst du diese Gaben des Geistes, um einander zu dienen. Deswegen, die Liebe strebt nach den Geistesgaben. Wenn ich einer Person dienen will, in der Seelsorge und so weiter, mit meinem Verstand, man kann ein paar gewisse Strukturen hat man, aber wenn der Heilige Geist nicht käme und gäbe einen Impuls, in diese Richtung geht, es würde nichts geschehen, großartig. Die Liebe treibt dich zu den Gaben des Geistes. Gib mir ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weisheit. Gib mir ein Bild, sprich zu mir, dass ich es weitergebe. Gabe der Heilung, wenn du die Not siehst, Herr, gib mir die Gabe der Heilung. Die Barmherzigkeit Christi ergreift dich. Oder geht alles an uns vorüber? Hauptsache uns geht's gut. Die Liebe treibt dich danach, die Kraft des Geistes zu empfangen. Amen. Und nebenbei gesagt, in der DDR gab es geisterfüllte Pfarrer für Volksmissionen. Habe ich mal früher ein paar kennengelernt. Einer, zwei haben für mich mal gebetet, für uns, für die Geistestaufe. Schau, da waren da unten. Und in den 60er, 70er Jahren gab es einen geisterfüllten Pfarrer in der Volksmission. Der war so geistig, dass er vom Herrn was gehört hat. Nämlich Worte der Weissagung. Und er hat vom Herrn gehört, 10 Punkte oder 12, die notwendig sind für einen Christen, um an der Entrückung mit dran teilzunehmen, damit Jesus dich abholen kann. Und wisst ihr, wo diese Punkte stehen? Beim Jens dort an der Seite, vom Technikpult. Geht er jeden Sonntag vorüber, schaut mal drauf und prüft dein Leben. Das hat dieser liebe Bruder damals vom Herrn empfangen. In tiefsten Kommunistzeiten hat der Heilige Geist zu ihm gesprochen. Und ein Punkt war, die Gemeinde, die erdrückt wird, oder der Gläubige, der erdrückt wird, hat ein sehnsüchtiges Streben nach der Liebe und ein Verlangen nach den Gaben des Geistes. Und nach den Früchten des Geistes und der Geisteszucht. Interessant, weil das alles zusammen gehört. Also der Geist erzieht. Wenn du deswegen hier diese Schriftstelle, sollte ich heute ermutigen, wir wollen ja alle an der Entrückung dabei sein. Also hab Sehnsucht und Hunger nach dem Heiligen Geist. Und strebt nach der Liebe. Denn es geht um die Auferbauung. Vers 12 geht weiter und es redet auch von jedem Einzelnen von uns. Vers 12, also auch ihr, da ihr eifrig nach Geistesgaben oder Wirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Ihr Lieben, ist es nicht stark, wenn wir alle nach den Gaben des Geistes streben, aus einer Haltung der Liebe, dann sollen wir danach streben, dass wir hier als Gemeinde im Überfluss haben, um einander zu dienen. Amen. Gott ist immer ein Gott, der im Überfluss gibt, wenn wir ihn bitten. Und Vers 26, Das ist der Vers, den mancher gar nicht mehr hören kann, aber ich lese ihn trotzdem. Wie ist es denn nun, ihr lieben Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, vielleicht mal auf die Hausgruppe bezogen, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine kurze Lehre, eine Sprachenrede plus Auslegung, eine Offenbarung und Auslegung und alles lasst zur Erbauung geschehen. Amen. Wenn ihr zusammenkommt, dann kommt zusammen und jeder sei erbaut und bringe etwas mit. In der Welt ist es so, ich gehe hin, setze mich hin, bitte bediene mich. Ein Konsument sitzt neben dem Nächsten. Und wenn das, na, man bezahlt dann dafür und dann erwartet man eine Leistung. So, und wenn das, was man dort geboten kriegt, dir nicht gefällt, wird darüber gemeckert. Ja? Murren gab es auch im Volk Gottes, im Alten Bund, aber steht auch im Philipperbrief im Neuen Bund. So. Das ist die Welt, aber wir sind aus der Welt erlöst. Und in die Gemeinde sollen wir kommen, nicht als Konsumenten, sondern mit der Haltung, dass ich hierher komme oder in das Haus, um meinem Bruder und meiner Schwester zu dienen. Ich bringe etwas mit. Was zu essen, was Süßes, man, boah, japanische Weinbär, das ist dann auch, alles gut. Und, aber geistige Nahrung. Das heißt, ich komme mit, weil ich was teilen will, mein Bruder, meiner Schwester, nämlich ein Psalm, eine Lehre, Sprachenrede, Offenbarung, Auslegung. Und das Ganze geschieht zur Erbauung. Amen. Jeder kommt, um dem Nächsten zu erbauen. Wiederum, in Bezug auf das vorhergehende Thema, Licht im Glauben, in gereinigten Beziehungen und kein Kompromiss mit der Welt. Das ist die eine Seite. Wenn du aber kommst in die Gemeinde und du hast mit Unglauben zu tun, du kommst mit deinen Beziehungen, mit deinen Grollen, Ärger, Bitterkeit nicht zurecht oder lebst so starken Kompromissen mit der Welt, dass dich überwältigt hat, kannst du auch in die Gemeinde kommen. Weil dein Bruder und Schwester dann da ist, um dich zu ermahnen, um dich zu ermutigen, zu trösten, aufzubauen, für dich zu beten, dass du davon frei wirst. Amen. Also man kann auch in eine Gemeinde kommen und kann sagen, ich habe mit dem Thema, ich habe mit Unglauben und Zweifel zu tun. Bitte kannst du für mich beten. Richtig, weil der Nächste so aufgebaut ist, um für dich zu beten. Und so ist es mit den anderen Themen. Amen. Damit Licht hervorkommt in jedem Einzelnen im Leib. So, das bedeutet, jeder ist berufen, den Nächsten aufzubauen durch Worte, durch den Heiligen Geist. Und da kommen wir zum Vers 3. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Ich nehme jetzt mal dieses Exklusive von dem Wort Weissagung weg. Hier geht es nicht darum, dass wir alle zum Amt eines Propheten berufen sind, wie der Terry Cobb zum Beispiel. Darum geht es nicht. Das Amt eines Propheten erscheint in Epheser 4 bei den 5 Dienstgaben. Hier geht es bei dem Wort Weissagen einfach nur darum, dass du vom Heiligen Geist ein Wort der Auferbauung, der Ermutigung, des Trostes und der Ermahnung für deinen Bruder und Schwester empfängst. Amen. Vom Heiligen Geist. Und danach sollten wir streben, dass wir Weissagen. In dem Sinne bedeutet das, ich empfange Worte vom Heiligen Geist und ich gebe sie weiter. Dazu muss ich aber erstmal selbst auferbaut sein. Und jetzt lasst uns mal in dieser Thematik weitergehen. Das heißt, wir sind berufen, einander zu dienen mit Worten der Erbauung, Ermahnung und zum Trost. Und das Ziel ist immer, dass dein Bruder und deine Schwester wächst im Glauben, Licht wird. Und das Ziel hat man schon länger formuliert. Das bedeutet, dass der Glaube zunimmt und die Liebe eines jeden Einzelnen untereinander. Amen. Und dazu braucht es Ermutigung, Auferbauung, Korrektur und Trost, damit das ganze Ding wächst. Und der Heilige Geist gibt dir diese Worte. Amen. Das bedeutet ganz klar und deutlich, du hast eine Verantwortung für deinen Bruder und deine Schwester neben dir. Ihnen zu dienen, zur Erbauung. Das ist das Reich Gottes. Das sind die Kinder des Lichts. Und in diese Reife möchte der Vater im Himmel seine Kinder hineinführen. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Das bedeutet, jeder ist dazu berufen. Machen wir die anderen Stellen. Durch jeden, 1. Korinther 14, Vers 1, 12, 26 und dann wären noch Worte. Des Heiligen Geistes, 1. Korinther 14, Vers 3. Und jetzt schreiben wir noch auf Verantwortung eines jeden. Das ist 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Sodass wir ganz deutlich rausarbeiten vom Wort Gottes her, dass es die Verantwortung eines jeden Einzelnen ist. Und da darf sich auch jeder angesprochen fühlen, weil Gott, das ist nicht meine Idee, sind seine Ideen. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Und so schreibt Paulus an die Thessalonicher, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Nochmal, darum ermahnt einer den anderen, erbaut einer den anderen, wie ihr es jetzt schon tut. Also Paulus sagt, ihr macht das schon, er macht es noch besser. Und das Wort, was hier steht mit ermahnen, hat eine Doppelbedeutung. Das heißt ermahnen, ermutigen und trösten. Ist dasselbe Wort, was für Weissagen verwendet wird. Versteht ihr jetzt, dass Weissagung genau das bedeutet? Ermutigen, ermahnen und trösten. Hast du Worte der Ermutigung, Ermahnung, des Trostes? Aus dem Fleisch, aus deiner Seele kann es schräg ausgehen. Deswegen muss es auch geprüft werden. So, aber wenn du Worte des Geistes hast, der Erbauung, der Ermahnung und des Trostes, bringt es bei der betreffenden Person immer Leben hervor. Amen. Und hier wiederum, ich betone, darum ermahnt, ermutigt, tröstet, korrigiert einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut, einer den anderen. Es ist die Verantwortung im Leib, einander aufzubauen. Und hier steht das Wort, das, was hier mit ermahnen übersetzt wird, ist eigentlich die Dreifachbedeutung, ermahnen, ermutigen, trösten. Und weißt du, was hier steht? Da steht Parakleo im Griechischen. Und wie wird der Heilige Geist genannt? Parakletos. Der zur Unterstützung herbeigerufene, der Anwalt, der Freund, der Helfer, der Tröster, der Fürsprecher. Und hier steht dasselbe Wort, was der Heilige Geist macht. Der Parakletos macht Parakleo. Und er nutzt dich dazu. Er ist in dir und der Heilige Geist arbeitet so eng mit dir zusammen, dass er durch dich hindurch den Nächsten dient. Amen. Siehst du, dass es die Worte des Heiligen Geistes sind und dass die seelischen Worte keine Kraft haben? Du brauchst Worte des Geistes, die dem Nächsten Leben bringen. Das Seelische bringt kein Leben. So, und jetzt kommen wir noch zu, bevor wir dort in diese Thematik einsteigen, einander zu ermahnen, ermutigen, trösten, braucht es noch zwei Voraussetzungen, die Paulus uns nennt. Voraussetzung 1, Kolosser 3, 16. Kolosser 3, 16, die erste Voraussetzung, wenn es um das gegenseitige einander ermahnen geht, und da sagt Paulus, Kolosser 3, 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander, bis dahin. Das heißt, die Voraussetzung, um einander zu dienen mit Worten, du musst erstmal selbst voll des Wortes Gottes sein. Weil es gibt Bibelstellen, die du dem Nächsten weitergibst, die wieder Leben hervorbringen, weil seine Worte sind Geist und Leben, da machst du nichts verkehrt. Du musst selbst voll des Wortes Gottes sein. Das ist die Voraussetzung, dass du deinem Nächsten dienen kannst. Weil das Prophetische hat als, oder wenn man das so nimmt, das Wort, das Weissagen des Geistes durch dich hat immer eine Grundlage, das ist das Wort Gottes. Muss immer mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Ich hab jetzt Sachen gehört von Christen, die gläubig sind, die sagen, Gott hat mir das und das gesagt. Und ich sage, es geht über mein Verständnis. Ich sage, bitte, das geht gar nicht. Es ist so konträr zum Wort Gottes, dass das niemals Gottes Stimme ist. Ah, nicht hier von der Gemeinde, ne? Für andere. Da gibt es Sachen, die ich gar nicht für möglich gehalten habe. Dass jemand sowas sagt, das hat Gott zu mir gesagt. Aber gut, mehr sage ich nicht zu. Das heißt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, lehrt in aller Weisheit und ermahnt einander. Und das nächste, Römer 15, Vers 14, die nächste Voraussetzung. Ist Römer 15, Vers 14. Erst das Wort Gottes und dann eine Frucht des Geistes muss in uns wachsen. Die muss parallel gehen mit dem, wenn wir einander dienen. Und hier steht Römer 15, Vers 14. Ich selbst aber habe, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr voller Güte, Freundlichkeit und Milde seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Das heißt, die erste Voraussetzung ist voll des Wortes und die zweite ist voll der Frucht des Geistes, voll Güte, Milde und Freundlichkeit. Amen. Und hier in beiden Versen steht, dass ihr fähig seid, einander zu ermahnen. Und hier steht ein Wort, das nicht mit ermutigen, ermahnen und trösten im Zusammenhang übersetzt wird, Parakleo, sondern hier steht im Griechischen ein ganz anderes Wort. Im Deutschen ist das viel zu schwach. Hier steht im Griechischen das Wort Nauteteo. Und wisst ihr, was das heißt? Jemanden streng, scharf zurechtweisen. Aber nicht bloß ermahnen, das Wort heißt zurechtweisen, verwarnen, streng ermahnen. Versteht ihr jetzt, warum Paulus sagt, wir sind berufen, einander streng zu ermahnen, aber mit der Voraussetzung, voll des Wortes und voll Güte zu sein? Ihr Lieben, und das ist das, Simone hat es schon am Anfang gesagt in der Begrüßung, das ist das Wesen von Jesus. Jesus voller Sanftmut, voller Güte, aber sein Wort ist ein zweischneidiges Schwert, es ist messerscharf. Zu unserem Besten weist er uns scharf zurecht, dass wir auf der Spur bleiben. Und das möchte der Heilige Geist nicht. Es gibt in Bezug auf Leiterschaft solche Texte, aber die habe ich komplett ausgeblendet. Es geht ja um jeden. Es ist die Verantwortung eines jeden Einzelnen in der Gemeinde, wenn du siehst, dass dein Bruder vom Glauben abfällt, ihn scharf zurechtzuweisen, streng zu ermahnen, komm auf die Spur. Weil du siehst mit den Augen Gottes, wenn er den Weg weitergeht, fällt er ab. Oder wenn ein Bruder verharrt in Ärger, Groll und Bitterkeit und er will eine Buße tun, dann bist du berufen, da du das mitbekommst, ihn scharf zurechtzuweisen. Weil diese Wurzel der Bitterkeit verunreinigt den ganzen Leib und er zerstört sich selbst. Oder sie. Und wenn du merkst, die dritte Kategorie, wenn wir Licht sind, nur auf die drei Bereiche bezogen, wenn du merkst, dass dein Bruder und deine Schwester so viel Kompromisse mit der Welt eingeht, die Welt mehr liebt wie das Reich Gottes und dem Teufel dient und Gott auf beiden Seiten hinkt, dann musst du ihn streng ermahnen und zurechtweisen. Das ist die Verantwortung des Bruders und Schwesters im Leib Jesu, der das mitbekommt. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Wann hast du deinen Bruder und deine Schwester in diesen Dingen das letzte Mal streng zurechtgewiesen und ermahnt? Ich meine jetzt nicht die Eltern, die Kinder, Eva. Ne? Ich meine dein Bruder und deine Schwester. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Das ist deine Verantwortung im Leib. Dann sagst du natürlich, okay, ich bin noch nicht in dieser Reife. Ich habe noch nicht genug Güte und Wort Gottes in mir. Da bist du gut raus. Aber heute hast du es gehört. Amen. Es ist jede Verantwortung eines jeden Einzelnen. Ich nenne euch noch Beispiele aus dem Neuen Testament, wie das Ganze auf Ermutigung, Ermahnung und Trost, wie das da ausgeschaut hat, dass man mal einen Bezug haben vom Neuen Testament als Beispiel. Das erste Ermutigung ist, kannst du mal runterhängen, bitte. Ich nehme mal das raus. Ja. Ich habe wirklich eine Bibelstudium gemacht. Ich habe sowas noch nie zuvor mit der Hinsicht die Bibel studiert. Ich wusste, es gibt im Neuen Testament Stellen zu ermahnen, ermutigen und aufbauen, trösten. Aber was ich herausgefunden habe, das, was heute so überbetont wird in manchen Gemeinden, ich habe das alles schon gehört, man darf nur ermutigende Worte sprechen. Prophetie darf nur ermutigend sein. Nur ermutigend, nur ermutigend. Und wenn du vom Geist nichts hast, dann mix von deiner Seele was rein, damit es ermutigend wird. So ist es meistens. Ich habe kaum Schriftstellen, eigentlich nur zwei, gefunden, die über Ermutigung sprechen. Aber so eine Liste über Ermahnen. Ist interessant. Aber wir fangen mal an. Ermutigung, Hebräer 3, 13. Es steht in deiner Bibel sicher nicht mit Ermutigung, sondern es wird in deiner Bibel oder in den meisten Bibeln mit Ermahnen übersetzt. Aber das ist dieses Wort, was man doppelt übersetzen kann oder beide Bedeutungen haben. Hier steht, ermutigt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Und im Vorfeld geht es um den Vers, den wir schon hatten, dass man darauf achtet, dass ein Bruder oder Schwester nicht vom Glauben abfällt. So, und wenn du merkst, dass dein Bruder und deine Schwester in manchen Bereichen keinen Glauben hat, ja, dann ermutige sie oder ihn durch das Wort Gottes. Sag, Gott ist treu. Schau doch rein, wie Gott an Israel gehandelt hat. Schau doch rein, wie Gott an den Aposteln gehandelt hat. Schau doch rein, was Gott in seinem Wort sagt. Du ermutigst deinen Bruder und deine Schwester mit Worten des Glaubens. Amen. Das kannst, wenn du siehst, dass die Person vom Kleinglauben hat oder vom Glauben abfällt. So, dann das Wort Trost und Zuspruch, da gibt es schon etwas mehr. Trost, Zuspruch. Und da beginne ich mal mit einem interessanten Vers aus dem 1. Thessalonicher 3. Man soll einander trösten und zusprechen, weil der Heilige Geist wird ja auch als der Tröster bezeichnet. Der ist der Einzige, der uns trösten kann, wenn wir Trost brauchen. Trost und Zuspruch hat aber noch mehr Bedeutung. Und das 1. Thessalonicher 3, 7 und 8. Und das habe ich mal ausgewählt. Es ist ein ganz starkes, das spricht Paulus aus seinem Herzen. Es geht nämlich auch darum, dass ein Leiter Trost braucht. Weil Leiter haben auch Empfindung. Und so geht es hier auch dem Paulus. Und Paulus schreibt hier über Trost, dass die Gläubigen ihn getröstet haben. Und so kann auch ein Schäfchen einen Leiter trösten. Erstens Thessalonicher 3, 7 und 8. Deshalb sind wir, eure Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Das heißt, Paulus hat Angriffe gehabt, wisst ihr alles, kennt ihr aus der Apostelgeschichte. Aber inmitten seiner Anfechtung ist er getröstet worden, wo er gehört hat von Thessalonischern, dass sie nicht vom Glauben abgefallen sind. Er hat gehört, sie sind im Glauben geblieben. Und das sagt er im nächsten Vers, denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Das ist mal ein Einblick in das Herz eines Leiters, dass ein Leiter getröstet ist und es ihm gut geht, wenn die Gemeinde im Glauben steht und in diesem Ding läuft. Also da kann ich nur unterstreichen, ab manchem Montag, wo ich eine ganze Woche brauche, um wieder klar zu kommen innerlich, aber es geht in letzter Zeit nicht mehr ganz so. Aber und manchmal bin ich erfreut und erbaut, weil du merkst, was in jedem Einzelnen, du siehst das geistig. Und wenn Glauben wächst, wenn Dinge zunehmen, dann merkst du, da zieht eine Ruhe ein, ein Trost, eine Ermutigung. Wie Paulus sagt, jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Oder in Schwerin, und die anderen, Bründers war ich auch. Und auch in Schwerin jetzt, wir haben letzte Woche für diese Frau, die 14 Tage vorher ihr Leben beenden wollte, die hat Essen und Trinken verweigert. Sie wollte mit 22 sterben. So, und andere Dinge. Und daher hat sie zu sich gezogen. Heute reden sie dort über die Taufe. Da hat sie befreit, sie hat keine Todesgedanken mehr. Die Dämonen sind weg, die Todesmächte. Aber die ganze Woche, wir wussten nicht, wie geht das aus? Wir haben gebetet und der Herr war gut, aber du innerlich, du führst mit, wie geht es der Person? Ist eine Frucht geschehen? Ist dort was durch? Oder hat der Feind wieder Anrecht, zieht sie wieder zurück? So. Und da bist du innerlich, wenn du merkst, okay, Gott ist gut. Amen. Das meine ich, Trost, Zuspruch, innerlich Ruhe. Das war Paulus, aber jetzt geht es um, es gibt dann nicht bloß Leiter in der Gemeinde, jetzt, aber es muss auch mal erwähnt werden. 1. Thessalonicher 5, wohlgemerkt über Trost und Zuspruch ganz viel im 1. Thessalonicher Brief. Ich habe drei Stellen da draus. Kapitel 5, Vers 14. Geht es wieder um Trost, aber diesmal um eine andere Kategorie in der Gemeinde. Und da sagt er, wir ermahnen euch aber, jetzt ermahnt Paulus die Brüder in der Gemeinde Thessalonisch, verwarnt die Unordentlichen. Um die geht es jetzt nicht. Und dann geht es darum, tröstet die Kleinmütigen und nehmt euch der Schwachen an. Seid langmütig gegen jedermann. Das heißt, tröstet die Kleinmütigen. So hat jeder in der Gemeinde die Verantwortung, seinem Bruder und seiner Schwester, die hier als Kleinmütige bezeichnet werden, sie zu trösten und ihnen Glaubensmut zuzusprechen. Das sind Geschwister, die kleinmütig sind. Versteht heute keiner mehr. Das bedeutet, sie haben wenig Selbstvertrauen. Sie sind noch schwach im Glauben, brauchen ständig Trost, Auferbauung, bis sie dann auf eigenen Füßen stehen. Und ihre ganze Persönlichkeitsstruktur ist mit ganz wenig Selbstvertrauen behaftet, hängt von den Umständen ab und das muss langsam durch die Gemeinde aufgebaut werden. Also diese Geschwister brauchen Trost und Zuspruch. Das sind zwei Kategorien und dann erwähnt Paulus wieder die Gesamtgemeinde, dass sie Zuspruch und Trost bekommt in Kapitel 4, Vers 18, finde ich sehr gut. Da geht es um die Entrückung und um den Trost, dass die entschlafenen Gläubigen beim Herrn sind und dass wir sie wiedersehen werden. Und nach den ganzen Versen über die Entrückung sagt er, Vers 18, so tröstet einander mit diesen Worten. Das heißt, der Herr kommt, nimmt seine Gemeinde weg mit den Entschlafenen zu ihm. Sie werden auferstehen und dann sagt er, wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Darum tröstet einander mit diesen Worten. Amen. Hier geht es wieder um alle. Diese Botschaft, dass Jesus kommt, dass die Entschlafenen auferweckt werden und dass wir dann alle Zeit mit Jesus zusammen sein werden, ist ein Trost. Und dann möchte ich euch heute zusprechen, jeden Einzelnen. Es kommt die Zeit, ist nicht mal weit weg. Und der Herr wird uns zu sich holen und wir werden nie wieder von ihm getrennt. Hier steht es Paulus. Wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und dann sagt er, dann tröstet einander mit diesen Worten. Sprecht Trost zu. Denen, die Angehörige, wo schon verstorben sind, und genauso wie denen, die Schwierigkeiten haben in ihrem persönlichen Leben, Umständen, der Herr kommt und wir werden immer bei ihm sein. Wort des Trostes. Merkt ihr das? Der Heilige Geist spricht. Nimm es auf. Es gibt Frieden ins Herz. So, jetzt kommen wir zur Problematik Ermahnung. Da steht viel drin. Habe ich auch bloß 3 Stellen. Und zwar Ermahnung in Bezug immer wieder auf das Erste, wo es finster wird im Leben eines Christen, nämlich Ermahnung zum Glauben. Ermahnung, Apostelgeschichte 11,23. In Apostelgeschichte 11,23 haben wir den Barnabas. Barnabas, der mit Paulus nach Antiochia gegangen ist. Und Barnabas heißt ja zu Deutsch Sohn des Trostes. Aber dieser Sohn des Trostes konnte auch ermahnen. Und das hat er gemacht in der Gemeinde in Antiochia. Und hat im Vers 23, steht von ihm geschrieben, als Barnabas nach Antiochia kam, und die Gnade Gottes sah, freute er sich. Und aus dieser Freude heraus ermahnte er alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Das heißt, Barnabas kam hin, sah, dass viele sich bekehrt haben. Und dann als weiser Apostel sah er voraus, diese wiedergeborenen Schäfchen müssen bewahrt werden. Und er pflanzte eine starke Ermahnung in ihr Herz, bleibt am Herrn und fallt nicht wieder ab. Bleibt am Herrn und fallt nicht wieder ab. Lasst euch durch nichts vom Glauben abbringen. Und das ist das, was er getan hat, dieser Dienst eines Leiters. Zum Herrn führen und sagen, ermahne dich, bleib auf dem Weg des Herrn. Bleib im Glauben. Das ist eigentlich das, was auch wir einander tun sollen, die meiste Art der Ermahnung. Bleib im Glauben. Bleib im Herrn. Nimm deine persönliche Zeit mit dem Herrn. Das ist das, was ich über Jahrzehnte bei jedem Gläubigen am meisten tue. Weil es bei jedem Gläubigen am meisten da hängt. Und wenn das hängt, hängt alles andere. Die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und das hat der Barnabas schon gemacht. Und das kannst du auch einander tun. Am Glauben dran zu bleiben, dem Herrn nachzufolgen. Und dann Kapitel 14, 22. Hat Paulus und seine Mitarbeiter haben dort genau dasselbe getan. Und dort steht 14, Vers 22. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Sie stärkten die Seelen der Jünger, wo sie hinkommen, in die verschiedenen Städte und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Merkt ihr, das meiste, was an Ermahnung läuft, läuft auf dieser Ebene. Aber dann geht es auch um Beziehung. Glaube, dann Beziehung ist jetzt Philipper 4, Vers 2. Und hier ermahnt Paulus öffentlich durch einen Brief zwei Frauen, ihrer Verantwortung im Leib nachzukommen und ihre Beziehung zueinander zu klären. Ich finde das sehr interessant, was Paulus hier schreibt. Philipper 4, Vers 2. Ich ermahne, also Paulus, ich ermahne Euodia, interessanter Name, und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Paulus ermahnt hier zwei Frauen in der Gemeinde in Philippi. Und er hat gehört, dass diese zwei Damen sich nicht vertragen, nicht in eines Sinnes sind, nicht die Liebe zueinander haben. Das kann in der Gemeinde vorkommen. Das war die Urgemeinde, gab es auch. Also die zwei Damen hatten sich immer im Clinch. Und die Ortsgemeinde, die Leiterschaft vor Ort, hat diese zwei Damen dann mal ranzitiert und ermahnt, sie sollen sich vertragen. Aber es hat nicht funktioniert. Dann haben sie das dem Paulus geschrieben, nicht bei WhatsApp, sondern bei Papyrus-Schrift. Und Paulus hat tatsächlich diese zwei Damen namentlich erwähnt in seinem Brief. Und er hat gesagt, hört jetzt endlich auf und vertragt euch, kommt eurer Verantwortung nach im Leib und seid eines Sinnes. Amen. Paulus ermahnt, auch persönlich. Und diese, ihr kennt diese zwei Damen im Himmel, mal fragen, wie sie in der Gang ist. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, 2000 Jahre sind ihre Namen in der Schrift enthalten und sie sind namentlich genannt. Für die ganze Weltöffentlichkeit zugänglich. Also so viel dazu, man darf Irrlehrer und Dinge nicht beim Namen nennen. Paulus macht das wohl. Ausgewählt, ne? Aber warum es zwei Frauen sind, die da fragen, möchte ich jetzt nicht nachgehen. Aber das war damals so. Er hat sie ermahnt. Er ermahnt, stellt eure Beziehung wieder her. Ja, es gibt auch Männer, dieses Frauen. Aber die zwei Damen wurden namentlich erwähnt. So. Wir müssen mal beim Wort Gottes bleiben. So. Okay. Und dann mahnt Paulus noch an, oder ermahnt zu einem heiligen Lebensstil. Und unter dieser Rubrik Ermahnung zum Glauben, Ermahnung zur Beziehung, Ermahnung zu einem heiligen Lebensstil, findest du die meisten Ermahnungen, die in der Gemeinde stattfinden. Und das ist 1. Thessalonicher 2, 11 und 12. 1. 2, 11. 1. Thessalonicher 11 und 2, 11 und 12 finde ich ganz gut, was Paulus hier schreibt. Und er sagt, ihr wisst ja, wie wir, damit meint er sich selbst und sein ganzes Team, jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Hier erwähnt Paulus beides. Und das gehört irgendwo zusammen. Ermutigung und Ermahnung. Das ist das, wie Jesus spricht. Er ermutigt uns, aber er weist uns auch scharf zurecht. Lies mal die Sendschreiben. Und hier sagt er, jeden Einzelnen haben sie ermutigt und ermahnt. Die Gemeinde war relativ groß in Thessalonich und er und sein Team haben sich die Zeit genommen, jeden Einzelnen zu ermahnen und zu ermutigen. Und wozu? Um euch ernstlich zu bezeugen, dass ihr so wandeln sollt, das heißt so euren täglichen Lebenswandel führt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Und da sind wir bei der Thematik. Leben als Kinder des Lichts. Ermahnen, das Leben so zu führen als Leben des Lichts. Da kann man auch einander ermahnen und sagen, hier, das passt nicht in das Leben eines Kindes des Lichts. Diese Wortwahl passt nicht, haben auch schon Leute ermahnt. Nicht hier, das klappt ganz gut, aber woanders, manchmal hier so bestimmte Wortwahlen, haben auch gesagt, das passt nicht zu einem Kind des Lichts. Und das, diese Verantwortung hast du genauso, wenn du das hörst, siehst, zu ermahnen. Amen. Gut, so waren wir bei Trost, Ermahnung, Zuspruch, Ermutigung. Und dann zu guter Letzt würde ich gerne noch die Stelle Römer 12, Vers 10. Römer 12, Vers 10. Damit wird man das Thema abrunden. Und zwar die Verantwortung im Leib, Auferbauung durch Worte. Und hier steht Römer 12, Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Das ist Kind Gottes, das ist Reich Gottes. Charakter. Das ist der Charakter eines Kindes Gottes. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Und praktiziert jeder Ermutigung, Auferbauung, Trost und Zurechtweisung. Amen. Ich finde es gut, was Paulus da schreibt, in Wertschätzung und Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. In der Welt ist genau umgedreht. Jeder möchte geehrt werden, jeder möchte anerkannt werden, jeder möchte irgendwo ein Lob. Im Reich Gottes ist anders. Man sucht nicht die Bestätigung, man sucht nicht das Lob, sondern man kommt dem anderen zuvor, sagt, ich möchte dir Wertschätzung geben. Amen. Und da gibt es verschiedene Formen, wie man das machen kann. Ganz praktischer Natur. Wir haben doch ganz, ganz praktische Sache. Ich habe das letzte Mal gesagt, dass wir gesetzt sind zur Erbauung und dem anderen mit Ehrbietung zuvorkommen. Das passt da rein. Das heißt, wenn man morgens hier reinkommt, dass man einander herzlich begrüßt. Und dass die Kinder und Jugendlichen und Teenies in dem als Erste sind. Das heißt, die Jüngeren begrüßen die Älteren. Amen. So, und das müssen wir noch praktizieren, lernen. Das ist das Reich Gottes. Dann haben wir, ich schreibe mal ein paar praktische Sachen, weil das, die Theorie ist jetzt da, ne, vom Wort Gottes, aber das muss alles irgendwo umgemünzt werden ins praktische Leben. Mach mal ein anderes Beispiel. Wir haben ja unsere Gemeindenachrichten per E-Mail oder dann hier drin, hinten, verfügbar. Und da stehen auch Geburtstage unten drunter. Die sind dazu da, dass alle Geschwister des Leibes der Schwester oder dem Bruder dann auch mal eine kurze Nachricht schicken können. Aber wenn du schickst, Smiley, Happy Birthday, reicht zu. Aber dann fühlt sich derjenige oder diejenige, die Geburtstag haben, aufgebaut. Weil die anderen Teile des Leibes an sie denken an dem Tag. Dazu schreibe ich ja immer drauf. An dem und dem hat der an der Geburtstag oder diejenige. Und dann darf man das noch hören, nicht bloß im Gottesdienst, was habe ich prophetischen Eindruck, aber es ist besser, man hört in eine Schriftstelle. Und die schickt man dann auch mit hinterher. Lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen und sendet einfach eine Schriftstelle unten drunter für diesen Bruder, diese Schwester. Kurzes Hören, der Heilige Geist spricht und schreit. Es dauert alles gar nicht lange. Dazu sind diese Geburtstage mit verzeichnet auf den monatlichen Nachrichten. Und ich fand es sehr gut, dass unser lieber Bruder Knut, aber bitte sitzen bleiben, ne? Demut ist eine Frucht, die wachsen muss. Er ist erst 30, halbes Jahr bekehrt, hat der Sarah zu ihrem 30. Geburtstag gratuliert, schriftlich, und hat tatsächlich mich getoppt. Ich habe immer eine Schriftstelle für die Geburtstagskinder und er hat zwei. Das hat mich getoppt. Sarah hat es mir gezeigt, wir waren ja gerade dort zum Gratulieren. Und ich dachte, Mensch, was schreibt denn da? Und dann haben wir gleich die Schriftstelle, Altes Testament, 5. Mose, 26, der aaronitische Segen. Ich finde es gut. Habe ich noch nie gemacht, den aaronitischen Segen zum Geburtstag gelernt. Aber er hat es den aaronitischen Segen mit dem Vers aus dem Neuen Testament verbunden. Ganz stark. Finde ich super. Das ist auf. Die Sache war auch aufgebaut. Der Knut schreibt mir zum Geburtstag. Und dann mit zwei Schriftstellen. Haben wir gleich nachgeguckt. So, jetzt wird er setzen. Ja, genau. Das steht alles drin. Aber nimm nicht mehr wie 3 Schriftstellen. Ne? Das Wort sagt maximal 3. Das Geburtstagskind muss es dann auch verarbeiten. Ja, wenn sie kein Handy haben, kann man es persönlich machen. So, und dann kann man in der Gemeinde auch früh schon ermutigen. Und es gibt hier eine Person unter uns, die ist heute Morgen vor dem Gottesdienst so aufgebaut, richtig aufgebaut. Unser lieber Jens, ne? Wurde nämlich von der Ingrid aufgebaut. Ich war mit dabei, habe mir geholfen, aber du hast es richtig gut gemacht. Der Jens ging rein wie Öl. Ja, gut. So darf das sein. Versteht ihr? Einander aufbauen. Mhm. Ihr habt doch vorhin schon einander zugesprochen. Ich bin dir gesetzt zur Erbauung und zum Guten. Und ich würde das mal ganz, es muss nicht lang dauern, aber bevor wir auseinanderstürmen, das nochmal in die Praxis umsetzen. Und muss jetzt nicht jeder gleich aufs Klo, ne? Aber ich würde das jetzt mal heute mal sanft anfangen, weil das Wort muss praktisch umgesetzt werden. Einander zu ermutigen, zu ermahnen, trösten. Ich würde es erstmal auf einem niedrigeren Level anfangen, was jeder kann. Nämlich die herzliche Liebe und jeder kommt den anderen in Ehrerbietung zuvor. Und beginn doch mal die Ehrerbietung und Wertschätzung mit Danksagung. Einfach mal Danke sorgen. Und den Raum würde ich jetzt eröffnen, bloß mal kurz innerlich hören, zu wem kann ich hingehen und mich bei ihm bedanken für seinen Dienst. Bedank dich mal beim Lobpreisteam, ne? Die arbeiten ja immer durch, ja. 1,5 Stunden. Bedank dich mal bei dem Ordnern. Bedank dich mal beim Technikteam. Bedank dich mal bei den Kinderdienstmitarbeitern. Die Kinder können auch ihren Kinderdienstmitarbeitern sich mal bedanken, weil das ist nicht normal, wie lange die den Kinderdienst machen bei uns. Die brauchen eine besondere Wertschätzung, dass sie warm bleiben am Ball. Nee, bedankt euch mal, auch die Eltern bei den Kinderdienstmitarbeitern, dass sie ihre Sprösslinge die ganze Zeit beaufsichtigen. Bedankt euch mal. Die Jugendlichen bei den Jugendleitern, die in der Hausgruppe sind, bei denen die Hausgruppe machen. Ich weiß, was das bedeutet. Alles vorbereiten, Haus öffnen, Leute empfangen, hinarbeiten. Das ist alles nicht selbstverständlich. Und da komme mit Ehrerbietung und Wertschätzung einer dem anderen zuvor. Also ich würde, es ist keiner gezwungen hier, ne? Wenn es bei manchen noch reifen muss innerlich, die ganze Thematik, gehen wir Zeit bis nächste Woche. Aber ihr seid ja, wenn der Neubekehrte das schon nach einem halben Jahr geschafft hat, dann sind die, die länger im Glauben sind, die sitzen jetzt schon in Startlöchern, weil die wissen sofort, zu wem sie hingehen müssen. I can translate for you. We will have a time now. Where we practice the word of God and we speak to one another in words of edifying words, encouragement and thanksgiving. If you want, you can do it too.